Hi, hier ist Georg und willkommen zum heutigen Podcast. Jürgen ist heute nicht dabei, aber ich sehe ihn demnächst auf der nächsten DGT-Tagung in Berlin und bin schon sehr gespannt darauf. Und heute spreche ich auch wieder über ein endodontisches Thema. Und zwar habe ich eine Studie gelesen, und in der es um Immediate Denting Sealing geht. Und zwar genau genommen haben die das genannt Immediate Endodontic Access Cavity Sealing. Und zwar ist die von Luca de Rose, Creci ist auch beteiligt und ein Herr oder Frau Bortolotto. Und es ist relativ spannend, denn es geht so ein bisschen um das Problem, das bei der letzten Postendo-Tagung in Frankfurt angesprochen wurde. Nämlich hat Frankenberger ja gesagt, dass er nach der Wurzelfüllung den zu behandelnden Zahn erstmal provisorisch versorgt. Und dann in einem separaten Zimmer Adhäsiv versorgt, weil so er 50% Adhäsionsgewinn hat, weil das Hypo beeinträchtigt die Adhäsion. Und natürlich gab es da als Argumente, was ist denn, wenn wir es anrauen oder was ist denn, wenn wir Ascorbinsäure, also Vitamin C, damit nochmal spülen und das alles spielt alles nicht so die Rolle, das Anrauen, weil das Kollagenfasernetz anscheinend zusammengebrochen ist. Und jetzt um nochmal auf die Studie zurückgehen, ich mag immer sehr das RDS, das Immediate Dentin Sealing, was ja dann im indirekten Bereich sehr viel Sinn macht. Und teilweise spricht der Pascal Magne in seinem Vortrag, in dem einen habe ich gehört sogar davon, dass er 20 Gründe hatte, warum das so gut ist, das IDS. Und am Ende seines Vortrags ist er bei 25 Gründen oder so und könnte natürlich noch viel mehr nennen. Also warum ist IDS so spannend? Wenn man davon ausgeht, dass Hypo die Adhäsion beeinflusst, wäre es natürlich toll, wenn wir etwas haben, womit wir die Kavität vorher versiegeln, sodass Hypo gar nicht drauf zugreifen kann. Dummerweise ist die Fragestellung, beeinflusst Hypo die Adhäsion gar nicht so einfach. Denn wenn man sich da so ein bisschen in den Studien mal reinschaut, findet man lustigerweise auch genau das Gegenteil, dass Hypo sogar die Adhäsion verbessert. Was natürlich im ersten Moment ein Widerspruch ist, aber wenn man da ein bisschen sich rein überlegt in die Studien, muss man mal aufpassen, dass das nicht Ganze als Kavitätentoilette benutzt wird. Also das, was auch wieder ein schönes deutsches Wort ist. Aber es geht ja nichts anderes darum, dass wenn man nur mal kurz mit Hypo, wie eine Art wie Rettung das macht, und mit CCX oder jetzt in dem Fall mit Hypo, über die Kavität drüber geht, dass es nicht unbedingt schlimm ist. Und vielleicht sogar in abgedrehten Publikationen die Adhäsion vielleicht sogar verbessern könnte. Aber im Endo-Bereich machen wir genau was anderes. Gehen nicht einmal rüber. Wir lassen es lange einwirken, lassen den Zahn in Hypo baden förmlich, während unsere Feilen den ganzen Zahn aufbereiten. Und wir, wie soll ich sagen, ja auch, wollen ja auch Effekte mit dem Hypo haben, wie zum Beispiel, dass die Biofilme möglichst zerstört werden, dass das Ganze desinfiziert geht, dass es idealerweise noch in die Dentinkanäle geht und noch viel mehr. Und dann wird es auch Nebeneffekte geben. Also Nebeneffekte, die durch deprotonierende Effekte vom NaOCl das Kollagennetzwerk, an dem auf das ja quasi die Dentinhaftung beruht, beeinträchtigen. Und das ist doof. Also die Idee von der Studie, ich sage jetzt einfach mal fies von Creci, ist, dass man einfach mit einem Universaladhesiv die ganze Kavität versiegelt und mit dem Flow, und wie der Creci schon mal kennt, dem wird ja immer vorgeschrieben, dass er keinen Flow benutzt, mit dem Flow versiegelt und dann erst Hypo nutzt. Das Ganze haben wir natürlich dann untersucht, und es ist eine reine Laborstudie, aber dass im Prinzip Immediate Sealing besser war als Delayed Sealing, also als der postendodontische Schluss, sobald im Schmelz, obwohl es da nicht so krass war, aber auch im Coronodentin und ganz krass war es natürlich in Cervicaldentin. Und dazu gab es dann noch schöne paar SEO-Bilder oder SEM-Bilder, wo natürlich die Schmelzfuge super aussah. Jetzt ist natürlich die Fragestellung, wie können wir diese Sache natürlich in der Klinik umsetzen? Es ist ja nicht so, dass in dieser Laborstudie uns gleich gesagt haben, nimm das mit dem Sachen und dann funktioniert das gut, sondern das ist ja alles immer so ein bisschen schwammig formuliert. Und im Prinzip, wenn man sich jetzt den typischen Molaren anschaut, den man behandelt, muss man natürlich gleich viel, wenn man es von Anfang an durchsetzen will, dieses AIS, anders rangehen. Dass man zum Beispiel, nachdem man die alte Füllung vielleicht oder die Karies entfernt hat, vielleicht auch schon so anfängt, die Kanäle suchen, bevor man Präendo aufbaut. Ich mache in der Regel, habe immer gerne erst den Präendo gemacht. Also erstmal gucken, wo sind ungefähr die Kanäle, suchen die, spülen in der CS erstmal nur mit Kochsalz. Und dann gehen wir mit dem Universaladhesiv einmal über alles, was ist ja hauptsächlich sind es ja dann Dentinkavitäten. Und ich gehe auch schon davon aus, von der Annahme, dass von Anfang an der Kofferdamm gelegt wurde. Ich weiß, dass es nicht alle machen. Manche machen den Präendo auch ohne Kofferdamm, weil es ja teilweise ein bisschen subgingivaler geht oder wie auch immer. Ich probiere den gleich von Anfang an drauf zu haben. Sprich, ich mache dann die Versiegelung von allem und gleichzeitig den Präendo auch. Und die Versiegelung, da wird ja immer kryptisch vom Universaladhesiv gesprochen. Ich habe da zwei getestet. Einmal das Scotchbond Universal und das G Primo Bond. Und im Prinzip sind die beide gut. Die Frage ist immer, wie sieht es in Endokavitäten aus? Wir wollen ja da was haben, was eher wirklich sich gut verblasen lässt und relativ dünn ist und auch nicht so, wie soll ich sagen, dickflüssig, damit wir auch über eine gleichmäßige Schicht meinetwegen haben und nicht an einer Stelle irgendein Pooling. Und interessanterweise habe ich festgestellt, dass das Scotchbond Universal so ein bisschen öliger ist, ein bisschen dickflüssiger und man darf es auch nach Bedienungsanleitung nicht stark verblasen, während das G Premium Bond von GC eher viel dünnflüssiger ist. Man darf es sehr stark verblasen und es hat eine schöne kleine Schichtdecke soll es haben, weißt du was, im unter 10 Mikrobereich. Man muss sich dann immer fragen, wenn das so dünn ist, was mit der Sauerstoffinhibitionsschicht, macht das irgendwas? Wir vertrauen jetzt mal darauf, dass es funktioniert, denn in meinen normalen Kompositfällen funktioniert es auch. Und das wird dann appliziert nach Herstellerangaben, schön lichtgehärtet. Ich glaube, da steht in der Anleitung, dass man bis 10 Sekunden mit meiner Lampe polarisieren muss. Ich gehe dann einfach 60 Sekunden drauf, weil manchmal haben wir doch eine gewisse Tiefe da und da kommt die Lampe vielleicht nicht unbedingt hin. Und dann wird das Ganze versiegelt mit einem Phloem. Und jetzt ist natürlich auch immer, wenn jetzt man sagt, man versiegelt mit Floh und jetzt zum Beispiel ein ganz opakes, vielleicht sogar weißes Floh nimmt, haut man sich natürlich auch seine ganze Anatomie weg. Und man will natürlich ideal mit was versiegeln, wo das man vielleicht auch noch durchgucken kann. Und das ist natürlich ein transparentes Floh. Und so ein transparentes Floh hat natürlich auch bessere lichthärtende Eigenschaft in der Tiefe. Also wenn es opak ist, muss man es eigentlich, alles was opak ist, viel länger härten. Und transparentes, also weiß jetzt nicht, dass man es weniger härten muss, aber hat den Vorteil, dass es wahrscheinlich viel besser durchpolymerierbar ist. Und man kann dann auch, falls man auch das Gefühl hat, man hat vielleicht doch noch, möchte an der Stelle sehen oder hat das Gefühl, dass doch da ein Ismus, den man am Anfang übersehen hat, aufgrund der Transparenz kann man ja durchgucken. Also, wenn das Ganze dann drauf ist, habe ich dann meistens dann auch schon ein bisschen aufbereitet. Je nach Kanal vielleicht dann schon, weil so bis 20.04 vielleicht auch bloß per Hand. Bis 10, 15 kommt immer drauf an, was ich danach nutze. Auch ob es eine Revision ist oder primär irgendwas. Und dann geht es natürlich weiter, dass man. Ist immer die Frage, wie versiegelt man das genau mit dem Floh? Ich spiele jetzt drauf auf die Applikationsform an. Manchmal haben ja diese Flohspritze super dicke Ansätze, Spitzen. Und wenn man zum Beispiel diesen Standard, ich glaube, es ist 0,6 mm Ding nimmt oder größer, teilweise 0,8, da kommt da super viel Floh raus. Aber man will ja teilweise ganz wenig Floh bloß haben. Und da habe ich festgestellt, dass der von den Evoclamal-Farben, der ist super dünn. Und das waren, habe ich dann rausgefunden, das sind dann 0,4er Ansätze von Evoclar. Da muss man natürlich mehr drücken. Und dann kann man das natürlich gut dort platzieren, wo es will, auch an kritischen Stellen, so ein bisschen an den Kanaleingängen. Ich glaube, ich habe noch gar nicht erwähnt, was das überhaupt für ein transparentes Flow ist. Denn das ist gar nicht so einfach, ein transparentes Flow zu finden. Denn viele Hersteller haben transparente Composite in dem System, aber kein transparentes Flow. Und dann war ich bei Evo klar und habe dann herausgefunden, dass es ein Tetrick transparent gibt. Aber die Vertreterin hat mir gleich gesagt, dass das Transparent eigentlich das Trans 30 ist von Empress Direct. Das ist so ein bisschen so ein Schmelzschicht simuliert und deshalb Trans 30, also 30% Transparenz, so nach dem Motto, wird auch teilweise als OBN-Effekt empfohlen. Also OBN ist eine transparente Kompositfarbe im HRI-System. Jedenfalls habe ich das ausprobiert und das ist natürlich transparent, aber das wird relativ schnell milchig, was ja eigentlich gewollt ist für so einen Schmelzeffekt. Also nicht das Wahre. Dann wurde mir auch teilweise SDR empfohlen, aber SDR wird ja gerade beworben, dass es so balkfähig, fließfähig ist und ich will es ja nicht so fließfähig haben. Ja, das ist ja genau das, was ich nicht will. Ich will es ja eher dort, dass es dort bleiben, wo es ist. Und dann hat gleich der Vertreter von Kulzer gesagt, dass Venus CL einfach nehmen. Ja, und lustigerweise habe ich ja schon mal vor 4 Jahren mit Venus Diamond damals noch gearbeitet und die hatten ja auch als Schmelzfarben das Clear und das war ja wirklich relativ klar und auch wenn man Fälle von Jason Smith sieht, nimmt er auch gerne mal das Clear und das gibt als Flowform. Und das ist schön transparent. Das natürlich, hat natürlich danach, wenn man das irgendwie mehrere Millimeter hochgeht, hat man auch irgendwann auch so einen milchigen Millimeter-Effekt. Aber es ist erstmal das Beste, was ich gefunden habe auf dem ganzen Markt. Also wie gesagt, das nehme ich und dann ist ja, kann man ja quasi erstmal den Endo-Part überspringen im Podcast, denn wir haben die ganzen Pulperboden, die Innenwände möglichst versiegelt und den Pre-Endo fertiggestellt und legen dann einfach mit Typo los und dann mache ich ja meistens bei Molan einen zweiten Termin, weil ich es nicht in einer Sitzung schaffe. Und nachdem die Wurzelfüllung drin geht, geht es natürlich an den Verschluss. Und hier macht natürlich auch Universal-Tipp sehr viel Sinn. Und ich weiß jetzt auch gar nicht, ob ich beim ersten Termin vergessen habe, dass ich natürlich das alles mit Aluminiumoxid sandstrahle. Mir ist das natürlich sehr wichtig, in meinen Augen, dass man das sandstrahlt. Weil ich will ja alle möglichen Biofilme entfernen und teilweise habe ich das schon initial sandgestrahlt, um die Kanäle zu finden. Und dazu nehmen wir 50 Mikroaluoxid in einem Micro-Etcher-CD, den wir damals von, also der Herstellerfirma Stanwell, und den haben wir damals bei ADS gekauft. Und den brauchen wir natürlich auch, um die bereits bestehende Flowschicht im zweiten Termin vor kompletten postendodontischen Verschluss zu verschließen. Denn wir wollen ja das Komposit anrauen, das ist ja quasi eine Reparatur und da bietet sich natürlich super wieder ein Universaladhesiv, das ja auch für Kompositreparaturen gedacht ist, an. Und dann haben wir noch das Problem, dass wir ja auch nicht nur Komposit reparieren wollen, sondern auch den Teen-Bereiche haben, die tiefer in den Kanäleingängen sind, die vielleicht noch gar nicht mit einem Universaladhesiv versiegelt haben mit dem Flow. Die wollen wir auch gleichzeitig behandeln und dann nicht mit unterschiedlichen Adhesivsystemen dazu noch arbeiten. Fazit. Also einmal nehme ich dann wieder das G Premium Bond, weil es ist natürlich dann auch hier, es ist ja besonders vorteilhaft, dass ich so verblasen habe, weil wir jetzt wirklich schon durch den Pre-Endo-Aufbau eine tiefe Kavität haben. Und das ist natürlich super, richtig einmal Vollgas mit einem Luftbläser zu geben und das ist das, was man machen muss. Und denn der nächste Schritt ist bei mir dann, dass ich ja dann auch in die Kanal gehe und ich probiere auch relativ tief die Kutterperche abzuschnellen, ideal wäre es natürlich 2 mm der Knochenniveau, was ich nicht immer schaffe, das kommt aber, ich sag mal, palatinale Kanäle schafft man ja meistens, genauso wie distale Mund, Kiefer, Israelbreiten, MBE2 schafft man mal weniger. Das möglichst tief abschmelzen und dann auch mit einem Flow auffüllen und früher habe ich ja immer Dual-Härten-System genommen und hatte dann immer ganz viele Blasen, die haben mich mega gestört und jetzt nehme ich, macht sich natürlich auch diese ganz dünne Flow Spritze vom transparenten Flow sehr praktisch, weil da kann man natürlich schön blasenfrei darauf achten, dass man das Ganze appliziert und damit gehe ich dann auf jeden Fall probiere ich die Kanalinwände, die restlichen dann auch auf jeden Fall zu versiegeln und aufs Gutta-Percha was zu machen, obwohl es keine Adhäsion zwischen Gutta-Percha und Flow geben sollte. Das ist immer die Frage, ob man dann meinetwegen noch mit einem glasfaserverstärkten Komposit das dann nochmal probiert reinzugehen oder ob man diese ganzen Wurzelkanäle eher komplett mit dem Flow aufbaut. Da bin ich manchmal so zwischengespalten. Natürlich warte ich immer noch auf diese eine Studie von Marc Frater, wo er wirklich genau beschreibt, wie gut schneidet das FX Posterior ab. Auf der anderen Seite hat er ja schon die Ergebnisse vorgestellt und er ist natürlich jetzt nicht so mega der Hit, aber bringt mehr Stabilität, was ja gut ist, und dann auch noch sehr flächig. Das ist dann oft das auch mal gerne anwende. Und dadurch, dass man es auch bulkfillmäßig, ist jetzt kein Hauptverkaufsgrund von dem Material, aber man kann es ja bis zu 4 mm schichten. Ich mache es zwar nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es auch wirklich durchhärtet aufgrund der verschiedenen Glasfasern, die ja dann irgendwie doch noch quer sind und Licht nach unten leiten. Jedenfalls ist das, was ich dann manchmal postendo noch verschließe. Man muss achten auf der geringen Abrasionsbeständigkeit von diesem Komposit, weil die Glasfasern anscheinend rausgucken können, muss man das noch abdecken. Wird natürlich gemacht und dann hat man natürlich einen schönen, hoffentlich sehr stabilen Preendo oder Postendo schon. Und ja, und das ist so ein bisschen das Konzept, das ich dann seit Anfang des Jahres probiere zu machen. Das klappt natürlich nicht immer. Manchmal habe ich Smerz-Sessions, wo ich dann wo es initial erstmal darum geht, möglichst viel zu investieren und möglichst weit aufzubereiten, damit der Patient erstmal schmerzfrei ist. Und wir hoffen natürlich, dass er im zweiten Termin wirklich beschwerdefrei ist. Aber das kann man ja trotzdem machen. Man muss ja nicht mal sein ganzes Protokoll, wie man den Preendo macht und so weiter, umdenken, sondern man kann ja auch theoretisch auch im zweiten Termin erst die ganze Dentinversiegelung machen. Und da geht man dann genauso vor, bevor man dann wieder Hypo anwendet. Das ist ja fast bei so einem ähnlichen Protokoll, wie Frankenwerder das macht, im separaten Termin. Da alles versiegeln und hat wahrscheinlich dann auch nicht ein gutes Ergebnis. Aber das ganze Knackpunkt ist natürlich, dass an der Behauptung festhängt, dass dann wirklich es einen Adhäsivverlust gibt. Und das nächste Problem ist natürlich auch so ein kleines First-World-Problem. Denn so richtig kann man auch, glaube ich, gar nicht klinisch untersuchen, ob das irgendwie einen Mehrinfekt hat. Ich meine, müsste da am besten ein Split-Morph-Design haben, wo man einen Zahn mit einer ähnlichen Anatomie findet oder zwei Endozähne findet, was ja schon teilweise eine Ansage ist, die am besten eine vergleichbare Anatomie sind, die genau gleich behandelt, bloß dem einen mit AIS und den anderen quasi delayed oder ohne. Und da müsste man fast die mit einem DVT vorher und nachher untersuchen, um dann auch viel besser zu zeigen können, dass dieses Leakage-Problem eher bei dem auftritt und nicht bei dem. Sehr schwierig, auch die Studie überhaupt zu finden. Das wird am Ende eine reine Laboruntersuchung sein, wo wir immer nicht wissen, ob Vivo- und Vitro-Daten miteinander überherstellen. Aber ich sag mal, Leakage ist so ja das Hauptproblem oder der größte Killer in der Endodontie. Und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass es das schon Sinn macht. Aber die Frage ist natürlich auch immer, und darauf bezieht sich auch diese ARIES-Studie, es steht ja daran, bis zu 55% Adhäsionsverlust. Es kommt ja dann sehr auf das Adhäsivsystem an. Das Verwenden. Vielleicht sind bestimmte Adhäsivsysteme gar nicht so anfällig für diese Hyponutzung. Ja. Das müsst ihr auch untersuchen. Also wenn man wirklich denn das Ganze eine halbe Stunde in Hypo badet, wie gut ist denn das Adhäsivsystem und wie gut ist das? Das sind natürlich Punkte, die dazu noch kommen. Ich habe das auf jeden Fall so ein bisschen für die kommende DGZ, also DGT, Großgemeinschaftstagung, ein bisschen zusammengestellt und erhalte da so einen kleinen Kur oder mein Kurzvortrag zu dem Thema wurde genehmigt. Am Samstag gegen 9:10 Uhr ist der. Das Ganze heißt dann Verbesserung der Adhäsion in der Dentin durch Dentinversiegelung. Da kann ich das Ganze noch mal ein bisschen mit Bildern zeigen. Ich weiß gar nicht, ob ich den Titel so gut gewollt habe. Eigentlich wollte ich so ein bisschen das Wort Dentinversiegelung haben, aber ich hätte vielleicht auch einfach das AIS in der täglichen Praxis nennen können. Aber jetzt ist es spät, das ist ja auch schon eine Weile her. Es war auch interessant, ich habe ja eigentlich auch zwei Beiträge eingereicht. Einmal dachte ich, weil es da so ein Endo-Themenblock gab und einmal aus der Praxis für die Praxis-Themenblock. Und dann wurde mir dann gesagt, obwohl es nur wirklich nirgends stand, dass ich mich natürlich nur für einen Block bewerben kann. Ich muss mich entscheiden, was ich nehme. Und ich hatte als andere, mein anderes alternatives Thema, das ich eigentlich eher für aus der Praxis für die Praxis machen wollte, war so ein bisschen, für mich ist es die bessere Überkappung. So nach dem Motto. Aber habe ich denn doch fürs irgendwie Versiedlungsthema entschieden, weil das natürlich vielleicht für die DGZ-Tagung spannender ist und da kann ich vielleicht irgendeinen jungen Forscher motivieren, sich damit zu beschäftigen und PhD zu schreiben. Ich glaube es zwar nicht, aber denn es ist ja schon sehr, sehr First World Problem-lastig, denn obwohl es vielleicht auch ein sehr spannendes Thema sein kann. Ich persönlich glaube auf jeden Fall als Fazit, dass Hypo, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es die Adhäsion beeinflusst, gerade im Endo-Bereich. Und das war dann, was machen muss. Und ich sag mal, bevor wir einen dritten Termin nehmen, also in meinem Fall dritten Termin und das Adhäsiv versorgen, würde ich eher den AIS bevorzugen. Noch einen kurzen Nachtrag quasi zum Thema den Verschluss und sagen, Kompositen. Da habe ich vor kurzem auch Inspiration aus zwei verschiedenen Quellen bekommen. Einmal habe ich hospitiert in einer anderen Endopraxis, was auch was ein Thema für sich ist. Aber es war sehr spannend, auch wenn man selber viel Endo macht, nochmal zu sehen, wie andere es machen und ein paar Unterschiede. Und natürlich habe ich auch über AIS da diskutiert. Und die Person fand es jetzt nicht so in so einem Fall, weil natürlich, muss ich sagen, durch das Hypo wird natürlich nochmal alles gereinigt und mögliche Keime auch weiter oben vielleicht entfernt. Kann auch sein, dass das gar keinen Sinn macht. Aber jedenfalls, was ich sehr spannend fand und was auch Oskar Stetten in seinem Webinar gezeigt hat, ist, wie die mit einem dualhärtenden Composite-Blasenfrei auch die Kavität verschlossen haben. Bei mir kann man ja sagen, es ist ja relativ aufwendig mit dem ganzen Lichthärtnen. Und wir wissen ja nicht so gut, ob die Lichthärtung so gut ist. Und die arbeiten dann, glaube ich, einfach, oder ich weiß nicht, bei Oskar von Schätzen habe ich es gerade nicht im Kopf, einfach ein Flaschenadhesiv-Tape mit Dark Q Activator, was ja funktioniert. Der wird dann natürlich trotzdem noch Licht gehärtet und dann nehmen die etwas, was von Ultradent ist und eigentlich für den Sealer gedacht hat, für den Endo-Rest-Sealer, und zwar eine Skinny Syringe. Darin wird das dualhärtende Komposit reingefüllt und dann über einen Capillary-Tip, ich glaube, das ist einfach eine dünne Nadel, nochmal in die Tiefe reingespritzt und die kriegen es dadurch relativ blasenfrei aufgrund des dünnen Tipps rein. Auch eine Überlegung, keine Blasen zu haben. Ich hoffe, dieses spezielle Thema hat euch nicht zu krass gelangweilt. Ich freue mich auf die DGT und wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder was auch immer. Viele Grüße aus Berlin.